Dass Danny Malone einmal im FBI-Gefängnis Park Row landen würde, hätte wohl keiner für möglich gehalten. Er, der Bürgermeister von New York, der Präsident der Vereinigten Staaten, der Papst, aber doch nicht Dennis John Malone, Hero Cop und Sohn eines Hero Cops. Altgedienter Detective bei der Manhattan North Special Task Force, der gefeierten Elitetruppe des NYPD. Einer, der weiß, was alles hinter den Kulissen passiert, wer alles eine Leiche im Keller hat. Denn oft genug hat er mitgeholfen, sie zu verstecken. Malone, Russo, Billy O. und Big Monty machten die Straßen sicher für die anständigen Bürger, damit sie ungestört ihren Geschäften nachgehen konnten. Malone und seine Leute waren die Herren der Straße und sie regierten wie die Könige. Für sichere Straßen zu sorgen, war ihr Beruf und ihre Leidenschaft. Und wenn sie, falls nötig, auch mal über die Stränge schlugen oder Fünfe gerade sein ließen, so gehörte das einfach zu ihrem Job. Die meisten Menschen haben natürlich keine Ahnung, was alles so getan werden muss, damit sie sich sicher fühlen können. Und das ist auch gut so. Vielleicht meinen sie, sie müssten es wissen, aber in Wirklichkeit wollen sie das nicht. Malone und seine Taskforce waren keine gewöhnlichen Cops. Unter den ca. 38.000 New Yorker Cops waren sie die absoluten Stars, die Besten, die Schnellsten, die Härtesten, die Fiesesten. The North Manhattan Special Task Force. Die Force fuhr wie ein eisiger Sturmwind durch die Straßen, Höfe, Sportplätze, Parks und Baustellen von Manhattan und fegte allen Dreck und Unrat weg. Der scharfe Wind drang durch jede Ritze in die Treppenhäuser der Wohnsilos, in die Hinterzimmer der Sozialstation, in die versteckten Heroinlabors, in die Penthouses des Geldadels, in die Kondos der Neureichen. Vom Columbus Circle bis zur Henry Hudson Bridge, vom Riverside Park bis zum Harlem River, den Broadway hoch, die Lennox runter. Er pfiff durch die Straßen der Upper West Side, durch Harlem, Washington Heights und Inwood. Und wenn es irgendein Geheimnis gab, das die Force nicht kannte, dann nur, weil es keiner auch nur zu flüstern, vielleicht noch nicht einmal zu denken wagte. Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel, dreckige Deals und sexuelle Gewalt, Einbrüche und Überfälle, Verbrechen, die auf Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch ausgeheckt werden, bei Kohlsalat und Brathähnchen, bei Jerk Pork, Pasta Marinara oder Gourmetplatten in den Fünf-Sterne-Restaurants einer City, die auf Gier errichtet ist und für den Profit lebt. Die Force interessierte sich für alles, was so lief, aber in erster Linie für Waffen und Drogen, denn Waffen töten und Drogen heizen das Töten an. Jetzt sitzt Malone in einer Verwahrzelle und es herrscht Windstille, die Stille im Auge des Sturms, der kurze Moment, da man denkt, es ist vorbei, doch dann bricht der Sturm erst richtig los. Danny Malone in FBI-Haft? Das heißt, er ist aus dem Verkehr gezogen. Niemand kommt mehr an ihn ran, weder seine Vorgesetzten noch die Staatsanwälte. Die Angst geht um beim NYPD, denn Malone weiß zu viel. Er könnte die halbe Polizeiführung ans Messer liefern. Er könnte den gesamten New Yorker Justizapparat lahmlegen. Er könnte den Kopf des Bürgermeisters auf dem sprichwörtlichen silbernen Tablett servieren, mit mehreren Immobilienmilliardären und mindestens einem Kongressabgeordneten als Zugabe. Als ich rumsprach, dass Malone im FBI-Knast saß, brach bei allen, die etwas zu verbergen hatten, Panik aus. Sie verkrochen sich in ihre Löcher, obwohl sie wussten, dass keine Mauer hoch genug, kein Keller tief genug war, weder in der Polizeizentrale noch im Kriminalgericht, weder in der Bürgermeistervilla noch in den Penthouse-Palästen der Fifth Avenue, um sie vor Danny Malones Enthüllungen zu schützen. Wenn Malone die ganze City ins Verderben stürzen will, kann ihn keiner aufhalten. Andererseits, niemand war je wirklich sicher vor Malone und seiner Crew. Malones Leute haben Schlagzeilen gemacht. Sie waren die Stars der Lokalpresse, der Lokalsender. Man erkannte sie auf der Straße, der Bürgermeister nannte sie beim Vornamen, sie kriegten Freikarten für den Madison Square Garden, für sämtliche Football- und Baseballstadien und betraten sie irgendein beliebiges Restaurant, eine Bar oder einen Club in der City, wurden sie behandelt wie Könige. Und das unangefochtene Oberhaupt dieser Alpha-Tiere war Danny Malone. Wo immer er auftauchte, blieben die Cops stehen und starrten ihn an. Lieutenants grüßten ihn, selbst Captains hüteten sich, ihm auf die Zehen zu treten. Er hatte sich den Respekt redlich verdient. Unter anderem, wozu reden von den Raubüberfällen, die er vereitelte, von der Kugel, die er sich einfing, von dem Kind, das er dem Kidnapper entriss, von den vielen Festnahmen, die er für sich verbuchte, verband sich mit Malone und seiner Crew der größte Drogenfund in der Geschichte New Yorks. 50 Kilo Heroin. Ein dominikanischer Dealer verlor dabei sein Leben und ein todesmutiger Cop. Malones Crew trug ihn zu Grabe. Mit Dudelsäcken, Trauerschleifen, Flaggenritual. Und ging sofort wieder an die Arbeit, denn Gangster kennen keine Pietät. Wer die Straße sauber halten will, muss auf die Straße gehen, Tag und Nacht, am Wochenende, an Feiertagen, wie es gerade kommt. Die Frauen der Cops wissen, was ihre Männer unterschrieben haben, und ihre Kinder lernen früh, dass es Daddys Job ist, die Bösewichter hinter Gitter zu bringen. Nur, dass er jetzt selbst hinter Gittern sitzt, auf der Blechbank einer Verwahrzelle, in die er sonst immer seine Festnahmen steckte. Er sitzt nach vorn gebeugt, den Kopf in die Hände gestützt, sorgt sich um seine Leute und fragt sich, was aus ihnen wird, denn schließlich war er es, der sie reingerissen hat. Sorgt sich um seine Familie, seine Frau, die nichts unterschrieben hat, seine zwei Kinder, die noch zu klein sind, um das hier zu verstehen, ihm aber später zum Vorwurf machen werden, dass sie ohne ihren Dad aufwachsen mussten. Dann ist da noch Claudette, total aufgeschmissen ohne ihn. Sie steht auf dem Schlauch, sie braucht ihn, und er ist nicht da, weder für sie noch für sonst wen. Und er weiß auch nicht, was aus all den anderen werden soll, die ihn brauchen. Er starrt auf die Zellenwand, aber die Zellenwand gibt keine Antworten. Zum Beispiel auf die Frage, wie es so weit hatte kommen können. Mach dir nichts vor, sagt er sich. Sei ehrlich, wenigstens zu dir selbst. Es ist alles aus. Du hast keine Zukunft mehr, außer der Unendlichkeit. Du weißt genau, warum du hier gelandet bist. Du kennst den Weg, Schritt für Schritt. Unser Ende sagt etwas über unsere Anfänge, aber umgekehrt trifft das nicht zu. So.